SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Der Treffpunkt der Büchermenschen, der ist noch bis heute Abend zu Frankfurt an der Buchmesse. Rund 300'000 Besucherinnen und Besucher insgesamt besuchen die grösste Buchmesse der Welt. Ja, und Frankfurt ist für manche Schriftstellerinnen oder Schriftsteller auch ein Schicksalsort. Gerade die berühmten Bestseller-Autoren nutzen die internationale Bühne für die Weltpremiere von ihren neuen Büchern. So der Engländer David Nichols, der mit der Liebesgeschichte «Zwei an einem Tag» seinen ganz grossen Durchbruch geschafft hat. Nach einer längeren Pause hat er jetzt zu Frankfurt an der Buchmesse seinen aktuellen Roman «Drei auf Reisen» vorgestellt. Und das mit so ein bisschen mulmigen Gefühl.
I was always told by authors, don't go to Frankfurt, because you're just so shocked at all the other books that you're competing with.
Autorenkollegen haben mich immer vor Frankfurt gewarnt. Geh da nicht hin, denn es ist ein Schock zu sehen, wie groß die Konkurrenz für dein Buch ist.
You really shouldn't see how the whole thing works, because it's too scary.
SRF1-Literaturredaktorin Lucia Stettler hat David Nichols an der Frankfurter Buchmesse getroffen. Sie stellt in dieser Stunde seinen neuen Roman «Drei auf Reisen» vor. Und da ist noch ein anderer grosser Autor mit einem neuen Buch im Gespräch, der Deutsche Bernhard Schlink. Und er redet heute in der Sendung «Buchzeichen» über sein neues Werk. Redaktion Lucia Stettler, am Mikrofon Joël Behler und Musik jetzt aus der Schweiz von Ansel, «Coming Home».
In my bedroom in blue, I cut my hair about some land on the moon. But no matter what I try to do, all I think about is coming home, coming home. Went out with friends and we danced all night long. On our way out, I heard my favorite song. And the memories came rushing back. Now all I think about is coming home. Coming home. Well, maybe, maybe I just missed the changes of weather. People who have known me forever. But all I think about is coming home. Today I ran over 25 miles because I hope to shake off my old life. No matter just how hard I try, all I think about is coming home, coming home. Traveled the whole world by land, sea, and air. But all I found was that there's nothing else that can ever make me feel the way I feel the day before. I'm coming home, coming home. Well, maybe, maybe I just missed a change of weather. People who have known me forever. Now all I wanna do is coming home. Maybe I just missed a change of weather. People who have known me forever. Now all I wanna do is coming home.
Die Buchzeichen am Sonntagnachmittag um 10 ab 2. Ja, was findet er, gibt ihm das nicht so ein das Gefühl, man ist irgendwo in Südamerika unterwegs. Mir ist es auch so gegangen. Aber, Lucia Stetter, das Gefühl ist eigentlich total falsch.
Ja, das ist total falsch. Das ist nämlich eine Aufnahme aus einem echten, antiken, englischen Doppeldecker, der am Donnerstagabend durch Frankfurt gefahren ist. Der Schweizer Verlag Kein und Aber hat nämlich an der Buchmesse zu einer originellen Party eingeladen. Gefeiert hat man die Premiere vom Roman «Drei auf Reisen» vom englischen Bestsellerautor David Nichols. Der lebt in London und schreibt über eine Familie auf Reisen. Also da passt natürlich das Sujet vom Doppeldecker wunderbar. Und auch der Autor selber ist total begeistert gewesen. So eine Vernissage in einem Bössi doch viel lustiger und origineller als in einem stieren Konferenzraum.
One of the things I love about Kein und Aber, my publishers, is they're really original and fun and inventive. And I'd much rather this than a sort of staid, awkward conversation in a little room.
Ja, der David Nichols ist im breiten Publikum bekannt worden durch seinen Roman «Zwei an einem Tag», eine romantische Komödie mit der Emma und dem Dexter. Die zwei lernen sich mit 20 kennen und machen ab, dass sie sich gang am 15. Juli jedes Jahr wieder treffen und das 20 Jahre lang. Der Stoff hat buchstäblich die Welt erobert, ist von Hollywood erfolgreich verfilmt worden mit der Anne Hathaway in Hauptrolle. Jetzt, 5 Jahre später, ist das neue Buch am Start, «Drei auf Reisen». Und die Frage, die liegt auf der Hand, Lucia Stetter, wird David Nichols, der Erwartungen von seinen Fans wieder denen gerecht.
Ja, also ich bin zuversichtlich, dass er auch mit diesem Buch wieder ganz, ganz ein grosses Publikum erreichen kann. Er hat nämlich nicht den Fehler gemacht, sein Erfolgsrezept zu wiederholen, sondern er hat hier ein ganz anderes Setting gewählt und gleich ist er seinem Stil treu geblieben. Der David Nichols hat ein Händchen für komische, witzige Szenen und freche, hintergründige Dialoge. Gleichzeitig wählt er immer liebenswürdige Figuren, die alles andere als Heldinnen und Helden sind. Und der Mix von Heiterkeit und Melancholie, der macht wirklich den Charme von seinen Büchern aus. Ich finde es so schön, dass der Nichols sich nie lustig macht über seine Figuren. Das gibt den Geschichten oder nötig Tiefgang. Hier im neuen Roman steht nicht mehr ein Jungspaar im Mittelpunkt, sondern wie gesagt eine Familie, der Douglas und Connie, beide anfangs 50, und ihr pubertierender Sohn, der 18-jährige Albi. Er zieht dann nach den Ferien aus und geht aufs College. Darum wollen die Eltern nun ein allerletztes Mal en famille auf Reisen. Sie planen eine Grand Tour durch europäische Städte. Das soll eine Art eine Bildungsreise werden für einen jungen Albi. Auf dem Programm stehen Haufen Besuche von Museen und Sehenswürdigkeiten.
Also ich kann mir das bildlich vorstellen. Das interessiert den 18-Jährigen auch nicht unbedingt, mit den Eltern eben ins Prado oder in Louvre zu gehen.
Nein. Und das ist eben gerade der Clou und gibt diesem Buch eine wunderbare Komik. Der Albi, der hat überhaupt keinen Bock, da im Schlepptau von seinen Eltern Ferien zu machen und verweigert sich ihren Ideen, die er nur kann, ist so richtig ein pubertierender Spielverderber. In Paris lacht er sich dann auch gerade schon eine schräge Punkfreundin an und nimmt sie mit aufs Zimmer. Der Vater, der Douglas, der beißt auf die Zänge, ist ein kleiner verklemmter, neurotischer Wissenschaftler. Er leidet eigentlich darunter, dass er keinen guten Draht zum Sohn hat und hofft, die Beziehung auf dieser Europareise ein bisschen zu kitten. Er sucht ja immer wieder das Gespräch, allerdings sehr unbeholfen. Und da gibt es eine wunderbare Szene in dem Buch. Hören wir rein. Es ist eine Szene zwischen Vater und Sohn. Sie spazieren durch Paris und der Douglas führt der Albi an den Ort, wo er und Conny vor Jahren mal einen Liebesurlaub verbracht haben. Es liest der Ulrich Nöten.
Siehst du das Hotel da? Ja? Das Fenster da oben, Ecke zweite Etage, das mit den gelben Vorhängen. Was ist damit? Ich legte eine Hand auf seine Schulter. Das, Albert Samuel Peterson, ist das Zimmer, in dem du gezeugt wurdest. Vielleicht war das zu viel auf einmal. Ich hatte gehofft, es hätte etwas Poetisches, den genauen Ort zu sehen, wo Samen und Eizelle miteinander verschmolzen waren und er innerhalb eines Wimpernschlags entstanden war. Ein Teil von mir hatte geglaubt, er würde es lustig finden, sich seine Eltern als jüngere Menschen vorzustellen, so anders als unsere heutigen weniger unbeschwerten Inkarnationen. Womöglich hatte ich sogar gehofft, meine nostalgischen Erinnerungen an seine Zeugung, die von tiefen Gefühlen der Zuneigung und Sorge begleitet waren, könnten ihn berühren. Offenbar hatte ich das Ganze nicht richtig durchdacht.
Was?
Genau da, in dem Raum. Da bist du entstanden. Angewidert verzog er das Gesicht. Na, das Bild kriege ich so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Wie soll es denn sonst passiert sein, Albie? Ich weiß, dass es passiert ist. Ich will nur nicht gezwungen sein, daran zu denken. Ich dachte, du würdest es wissen wollen. Ich dachte, du wärst... Er ging weiter. Warum tust du das? Was? Mir all dieses Zeug erzählen, das ist krank, Dad. Es ist nicht krank, es ist eine normale Unterhaltung unter Freunden. Wir sind keine Freunde, du bist mein Vater. Das heißt doch nicht, dann eben unter Erwachsenen. Du bist jetzt erwachsen, da dachte ich, wir könnten uns auch wie Erwachsene unterhalten. Ja, heißen Dank, Dad. Zu viel Information.
Das ein Ausschnitt aus der Hörbuchfassung 3 auf Reisen. Der Vater, der Douglas, der tut ihm ja irgendwie schon ein bisschen leid. Ja, er ist so eine Mischung zwischen Papa Moll und Mr. Bean. Ständig steht er in einem Fettnapf, macht mit seiner Nervosität alle stiefelsinnig. Kommt dazu, dass Conny seine Frau kurz vor der Abreise zu England noch erklärt hat, sie will sich dann nach den Ferien von ihm trennen. Also der Douglas, der hat nicht gerade eine Glückssträhne. Und er will die Woche da auf dem Festland ja nutzen, für Conny umzustimmen. Er gibt sich also gut vorbereitet als Reiseleiter alle Mühe. Darum kann man den Roman auch wunderbar als Reiseführer lesen. Man erfährt sehr viel Unerwartetes und Interessantes, zum Beispiel über Amsterdam, Venedig oder Madrid. Am Douglas, dem läuft es aber unterwegs leider nicht unbedingt rund. Im Gegenteil, die Familienreise, die droht mehr und mehr zum Desaster zu werden. In diesem Zusammenhang habe ich übrigens einen schönen Satz gelesen, der für mich die Geschichte von David Nichols wunderbar auf den Punkt bringt. Liebe ist wie eine Reise durch Europa, nicht immer komfortabel, aber voller Überraschungen. Und manchmal versteht man einfach nur die Sprache nicht.
Sehr schön. 3 auf Reisen, das also der neue Roman von David Nichols. Was der Autor mit der Figur, eben mit dem Pechvogel Douglas, verbindet und ob er auch so Pannen erlebt, wenn er unterwegs ist. Antworten von David Nichols persönlich nach dem Christenberg und Living of an Island.
On the island, and down in the harbor, it's a show. Watching all the people as they come and go on the island, living on the island, and up in the mountains, they're all right, tasting the first of summer. On the island, I want to feel that sunshine in my heart and let it blow my worries away. I want to spend a night in the ocean with her. That little lady lover who's in love with me, prettiest little lady that I've ever seen.
On the island.
Living on the Island, Zitat. Ja, Sonntagnachmittag für Bücher. Das ist doch der richtige Tag dafür. Der Bestseller-Autor David Nichols aus London ist schon mit Woody Allen verglichen worden. Und er selber sagt auch, dass der amerikanische Filmemacher mit seinen neurotischen Figuren ein grosses Vorbild von ihm sei. Auch beim David Nichols findet man so Anti-Helden, Menschen mit Ticks und Schwächen, wie zum Beispiel der Vater Douglas im neuen Roman «Drei auf Reisen». Der gibt sich alle Mühe, mit seiner Familie eine wunderbare Tour durch Europa zu bieten. Aber in diesen Ferien passiert eine Panne nach der anderen. Das RFS Literaturredaktorin Lucia Stettler hat David Nichols an der Buchmesse in Frankfurt an der internationalen Buchtaufe getroffen. Sie hat von ihm wissen, ob er persönlich auf Reisen auch so ein Pechvogel sei.
No, it's sort of exaggerated for comic effect, but I'm not as blasé about travel as some people are, not as calm about it.
Nun, ich habe natürlich schon zum Teil arg übertrieben. Es dient der Komik, wenn Douglas immer wieder in peinliche Situationen gerät. Was allerdings zutrifft, auch mir fehlt es an Gelassenheit, wenn ich reise. Ich bin unterwegs oft gestresst und wenn etwas schief läuft, meldet sich sofort eine Stimme im Hinterkopf, die mir signalisiert: Achtung, das wäre doch eine gute Pointe für dein nächstes Buch.
A little voice in your head says, great, this is probably a chapter here.
Vielleicht sind sie aber auch einfach nur sehr ehrlich und verschweigen nicht, dass Reisen auch mühsam und enttäuschend sein können.
Yes, people like to think of travel as this kind of, you know, sunlight shining through the window and everything going according to plan. And
ja, es stimmt. Leute tendieren dazu, ihre Reisen immer sehr zu glorifizieren. Alles lief nach Plan, tolle Schnappschüsse, grandiose Sehenswürdigkeiten, blauer Himmel, exotische Kulissen. Aber in Tat und Wahrheit kennt doch jeder den Ärger mit verlorenem Gepäck und zu viel Kleingeld in den Hosentaschen, mit lärmigen Hotelzimmern und mühsamen Rundgängen in Kunstgalerien.
Terrible noisy hotel rooms where you can't sleep and the kind of exhaustion of walking around an art gallery. I wanted to write about travel honestly.
Ich wollte ungeschminkt und ehrlich über die Anstrengungen vom Reisen erzählen, von all den mühsamen Diskussionen und Konflikten, speziell wenn Familien gemeinsam unterwegs sind.
I think there's something quite funny about that, the reality of family holidays.
So gesehen ist es ja eigentlich mutig von Douglas und Connie, mit einem 18-jährigen Sohn noch eine Familienreise anzutreten. Dass es da früher oder später zum Eklat kommt, liegt wohl auf der Hand. Ich denke, da sprechen Sie vielen Eltern aus dem Herzen, die das auch schon erlebt hatten.
I mean, my son is 8 years old, so he does what we ask him to at the moment. So I have all this to come. I mean, I suppose I always thought that that was quite a landmark, the last holiday you have as a family.
Mein Sohn ist erst 8 Jahre alt. Er macht also vorderhand noch, was die Eltern wollen. Ich hatte immer den Eindruck, dass die letzte Familienreise bei vielen Menschen einen sehr speziellen Abschnitt markiert. Hier ist es ja nicht nur der Sohn Albie, der Flügge wird, sondern auch die Ehe steht vor dem Aus, was den Druck auf die drei noch einmal immens erhöht. Aber für einen Komödienschreiber sind das natürlich wunderbare Ingredienzen. Da liegt viel Dynamit in der Luft. Das nährt eine Geschichte.
And particularly if you're writing a comedy, that's exactly what you want. You want it to be uncomfortable and difficult and frustrating for things to go wrong. Otherwise there's nothing really to write about.
Sie sagen, Ihr Sohn ist erst 8 Jahre alt. Persönliche Erfahrungen als Vater eines Pubertierenden haben Sie also noch keine. Aber auch Sie waren einmal ein Teenager, David Nichols. Haben Ihnen da eigene Jugenderinnerungen geholfen?
I certainly wasn't like Albie, and my father was nothing like Douglas in the book. But it's true that, you know, often father-son relationships are quite fraught, and we didn't have a particularly easy relationship. We had quite a difficult relationship.
Nun, ich war garantiert nicht wie Albie im Roman. Und auch zwischen meinem Vater und Albies Vater Douglas gibt es keine Parallelen. Aber was stimmt, wir hatten zu Hause eine sehr schwierige Beziehung, aus diversen Gründen. Mein Vater starb vor 1,5 Jahren und dieser Abschied war stark präsent, während ich diesen Roman schrieb. Bewusst hatte das zwar keinen Einfluss, denke ich, aber einiges mag zwischen den Zeilen halt doch auch hineingeschlüpft sein. Als Schriftsteller hat man ja auch die wunderbare Möglichkeit, in Geschichten vielleicht Dinge gerade zu biegen, die im realen Leben nicht so einfach zu lösen waren.
So, you had that luxury of kind of rounding things off, of making amends, of coming to a resolution, I suppose, which in real life often, unfortunately, isn't the case.
Ich denke, unerwiderte Liebe innerhalb Familien ist sehr verbreitet, aber sie wird auch tabuisiert. Niemand spricht darüber. Ich denke aber auch, dass familiäre Beziehungen gerade zwischen Vätern und Söhnen verschiedene Phasen durchlaufen. Es kann auch wieder zu Annäherungen kommen.
I think often relationships between, particularly between fathers and sons, go through difficult phases. Often what I write is in opposition to reality. So
grundsätzlich muss ich aber klarstellen, ich verwende in meinen Büchern wenig Autobiografisches. Im Gegenteil, ich suche gezielt nach Figuren und Erfahrungen, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben. Douglas, der Held im neuen Roman, ist Wissenschaftler. Ich habe mit Wissenschaft nichts am Hut. Auch mein Verhältnis zu meinem Sohn ist sehr eng und zärtlich, während Douglas emotional eher auf Distanz zu Albie geht.
So yes, often you write the opposite. In fact, I'd go beyond that and say I would think it would be irresponsible of me to write about my own most personal relationships in a very specific way. I think it would be a bit of a betrayal.
Ich glaube, es wäre unverantwortlich, wenn ich mein privates Umfeld für meine Geschichten missbrauchen würde. Ich käme mir vor wie ein Verräter und ich möchte es meinem Sohn ersparen, dass er sich dereinst in den Büchern seines Vaters wiedererkennen muss.
You know, I'd hate my son in years to come to look back and see, you know, our most personal private moments turned into fiction. So I usually steer away from that.
Douglas, die Hauptfigur in Drei auf Reisen, ist ein Anti-Held. Er scheitert immer wieder. Ist Ihnen dieses Gefühl von Misserfolg vertraut? Sind Sie auch eher ein Pessimist?
Pessimism probably is the wrong word. I think probably neurotic is a better word. And I do lose a lot of sleep. You know, I lay awake at night and worry. And
Pessimist ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich bin eher ein Neurotiker. Ich verbringe manche Nacht schlaflos, mache mir oft Sorgen und lasse mich leicht aus der Fassung bringen. Es ist noch nicht so schlimm wie bei Douglas, aber es gibt Dinge im Alltag, die mich unheimlich nerven können. Eine Taxiuhr zum Beispiel, die munter weiterläuft, während wir im Stau stecken bleiben. Grauenhaft.
I kind of like things to be ordered, but not to the degree that Douglas does, you know, not in a kind of crazy neurotic way. Douglas is obsessive. I mean, there's a line, I suppose the line that I do most identify with, which is that Douglas says that...
Im Roman gibt es eine Stelle, wo ich mich mit Douglas sehr verwandt fühle. Heutzutage spricht man ja ständig von Entspannung, Wellness, Chillen. Und Douglas ist nie entspannt. Mir geht es ähnlich, ich kenne das nicht. Wenn Sie mal ein Nervenbündel sehen wollen, begleiten Sie mich an einen Meeresstrand. Das ist für mich die Hölle. Ständig denke ich an Sonnenbrand, an giftige Quallen und sorge mich, ob die Kids wohl genügend Sonnenmilch eingerieben haben. Horror!
I have the same difficulty as Douglas. I can't relax.
Andererseits kann diese neurotische Eigenschaft auch positive Seiten haben, gerade für einen Schriftsteller. Oft, wenn ich schlaflos im Bett liege, grüble ich stundenlang, ob es nicht noch eine süffigere Pointe oder einen besseren Schluss gäbe. Und das ist gesund. Schriftsteller müssen sich den Kopf zerbrechen. Das gehört zum Beruf.
And I think that's healthy. Not healthy in health terms, but healthy in the sense of appropriate. You should worry about what you're writing.
Das sagt der englische Erfolgsschriftsteller David Nichols im Gespräch mit der Lucia Stettler. Sein neuer Roman heisst «Drei auf Reisen». Rausgekommen ist er im Verlag «Kein und Aber». Das Hörbuch ist im Hörverlag München rausgekommen. Unser nächster Gast auf SRF 1 in der Sendung «Buchzeichen» hat ein Buch geschrieben, das um die Welt ist. Der Bernhard Schlink, Autor vom Roman «Der Vorleser». Auch der Stoff hat, wie beim Nichols, Hollywood verfilmt unter dem Titel «The Reader» mit der Kate Winslet in Hauptrolle. Dafür hat sie sogar einen Oscar bekommen. Jetzt ist der Bernhard Schlink mit einem neuen Roman auf Erfolgskurs «Die Frau auf der Treppe». Mehr dazu als nächstes auf SRF 1. Das ist Pegasus mit Easy.
Sit down and take it easy. Don't get stressed by your life. Trust in a little synchronicity. You know everything will be alright. You've got to jump in the river. Go floating with the stream. You're gonna make it if you dream. Nobody said life was easy. And sometimes it feels so hard.
SRF Verkehrsinformationen von 14.33 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinta und Airolo. 3 Kilometer Stau, ungefähr eine Wartezeit von 30 Minuten.
Thank you.
erfolgreichste Projekt von einem Ex-Beatle, Wings von Paul McCartney, damit Silly Love Songs. Sonntagnachmittag mit der Sendung Buchzeichen. Alles, auch alle Angaben findet ihr auch immer per Internet unter srf1.ch. Von diesen Büchern, die besprochen werden, heute stehen zwei Autoren im Mittelpunkt, die mit einem Buch den internationalen Durchbruch schon geschafft haben und jetzt mit neuen Büchern kommen. Es sind das der David Nichols, den wir vorhin gerade gehört haben, und es ist das der Bernhard Schlink, der vor ein paar Jahren einen Nerv beim Publikum getroffen hat. Das mit dem Roman «Der Vorleser». In Amerika ist das Buch sogar auf dem ersten Platz von der New York Times Bestsellerliste gelandet. Noch nie vorher hat der deutschsprachige Autor das geschafft. Es war eine Geschichte über eine Liebe zwischen einer ehemaligen KZ-Aufseherin und einem Studenten, der nichts von ihrer dunklen Vergangenheit gewusst hat. Auch später hat Bernhard Schlink etwa mal über die Folgen vom Dritten Reich für die Nachfolgegeneration geschrieben. Lucia Städtler von der Literaturredaktion, gibt es denn jetzt im neuen Roman «Die Frau auf der Treppe»? Geht es da auch um diese Thematik?
Nein, überhaupt nicht. Es ist ein Dreieck, oder man kann sogar sagen, eine Vierecksgeschichte. Eine geheimnisvolle Frau steht zwischen drei Männern. Aber wie immer beim Bernhard Schlink geht es auch da um sehr existenzielle Fragen. Was ist eigentlich ein gelungenes Leben? Wie stark besteht Liebe nur aus Projektionen? Und ist es möglich, die Weichen auch im Alter noch einmal radikal anders zu stellen? Geschrieben ist der Roman in einer nüchternen, aber sehr präzisen Sprache. Mir gefällt auch die innere Spannung und das gute Tempo, auch das typisch für Bernhard Schlink.
«Die Frau auf der Treppe», wie ist der Titel gemeint?
«Die Frau auf der Treppe», so heisst das Bild, das die ganze Geschichte prägt. Es zeigt eine nackte Frau, die einen Steg runterkommt. Der Roman fängt an in einer Galerie in Sydney. Ein deutscher Anwalt, Anfang 70, steht völlig konsterniert vor genau diesem Bild. Seit Jahrzehnten hat es als verschollen gegolten. Der Anblick, der holt bei ihm schmerzhafte Erinnerungen für an eine ganz grosse, unerfüllte Liebe. Vor über 40 Jahren hat der Anwalt nämlich als junger Jurist einen eigenartigen Handel müssen abwickeln. Der Unternehmer Gundlach hat ihn zu sich bestellt, hat ihm erzählt, ein Maler hat seine Frau Irene porträtiert und die zwei seien dort zusammen durchgebrannt. Jetzt, ein paar Wochen später, will der Maler plötzlich sein Kunstwerk unbedingt wieder zurück, so dringend, dass er auch bereit ist, auf die harten Bedingungen vom Gundlach einzugehen. Der verlangt nämlich als Entschädigung für das Bild, dass die Irene wieder bei ihm daheim einzieht.
Und die Frau, ist die einfach so bereit gewesen, in ihre Ehe zurückzukommen?
Nein, natürlich nicht. Sie macht den Mann einen gehörigen Strich durch die Rechnung und verschwindet spurlos zusammen mit dem Bild. Also der Maler und der Ehemann haben am Schluss beide gar nichts mehr, weder die Frau noch das Kunstwerk. Am traurigsten ist aber der Dritte im Bund, der junge Anwalt, der sich unsterblich in die schöne Irene verliebt hat. Er hat ihr bei dieser Flucht geholfen und auf eine gemeinsame Zukunft gehofft. Dummerweise hat sie aber den auch ihn austrickst. Und ausgerechnet der Anwalt, findet es also 40 Jahre später da zu Sydney eine erste Spur und er lässt nicht schauen, bis er fündig wird. Also «Die Frau auf der Treppe» ist sehr eine raffinierte Geschichte. Was mir daran besonders gefällt, ist, wie der Bernhard Schlink die innere Entwicklung von dem Anwalt schildert. Der Mann ist bereit, aus Liebe noch mit 70 aus allen Konventionen auszubrechen. Und man staunet, wie aus einem emotional hilflosen Karrierejurist, der die Welt nur gängig gut und böse hat einteilen, wie aus so einem Mann plötzlich ein sensibler, nachsichtiger Mensch wird.
Besten Dank, Lucia Städtler, über einen neuen Roman «Die Frau auf der Treppe» von Bernhard Schlink. Rausgekommen ist das Buch und das Hörbuch im Diogenes Verlag. Das Aktbild in diesem Roman, das hat ein prominentes Vorbild. Es hängt in Köln im Museum Ludwig. Was es für eins ist und welche Rolle das im Leben von Bernhard Schlink spielt, er verratet es gerade als nächstes nach «Mamas and the Papas» da auf SRF 1.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me me while I'm alone and blue.
leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.
Buchzeichen am Sonntagnachmittag in 17 Minuten ist es 3. Der neue Roman von Bernhard Schlink, «Die Frau auf der Treppe», dreht sich um ein Aktbild von einer Frau, von der Irene. Und das Bild sorgt für Krach unter den Männern. Der Maler, der Karl Schwind, will es unbedingt wieder zurück und ist sogar bereit, als Lösegeld seine Geliebte, das Modell, Irene zurückzugeben, also an ihren Noch-Ehemann Gundlach zurückzugeben. Aber natürlich kommt dann alles anders als geplant. Irene denkt nicht im Traum da, sich auf so einen Handel einzuspannen oder für den einzuspannen. Die Frau auf der Treppe ist eine erfundene Geschichte eigentlich. Einzig das Bild existiert tatsächlich. Lucia Stettler ist mit einem Foto davon zum Interview mit dem Bernhard Schlink.
Bernhard Schlink, ich erlaube mir eine kleine Kunstbetrachtung. Und zwar habe ich eine Abbildung eines Gemäldes von Gerhard Richter mitgebracht. Es trägt den Titel «Ema». Akt auf einer Treppe, entstanden ist das 1966 und hängt heute im Museum Ludwig in Köln. Es zeigt eine verschwommene Frau, die da die Treppe runtersteigt, ein sehr geheimnisvolles, schönes Bild. Was fasziniert Sie an diesem Bild?
Mich fasziniert, einmal ist es eine wunderschöne Frau, mich fasziniert die Mischung aus verschwommen und deutlich. Sie sagten es schon, die Treppe, die Wände, die Frau selbst sind in einer verschwommenen Wahrheit gehalten und zugleich ist sie doch ganz präsent. Also von daher hat das Bild eine große Deutlichkeit.
Erinnern Sie sich noch, als Sie das erste Mal diesem Bild begegnet sind?
Ja, es war Anfang der 80er Jahre. Ich lebte und arbeitete in Bonn, war dort nicht glücklich, wollte mal die Nachbarstadt Köln ausprobieren und bin dort ins Museum Ludwig geraten und sah das Bild und war auf Anhieb überwältigt von seiner Schönheit. Hab mir dann gleich eine Postkarte gekauft.
Und man kann auch im Anhang Ihres Romans lesen, dass diese Postkarte häufig noch auf Ihrem Schreibtisch steht. War sie denn quasi Inspiration für diesen neuen Roman?
Nein, so war es nicht. Ich hatte mir eine Geschichte überlegt, in der es um das Bild einer Frau ging. Und als ich dann die Geschichte eigentlich hatte, aber mir dieses Bild genauer vorstellte, auch um es genau zu beschreiben, dann stellte sich wie von selbst dieses Bild ein, das ich ja auch im Schreibtisch immer wieder vor mir hatte.
Also dieses reale Gemälde hat sich quasi in Ihren Roman «Die Frau auf der Treppe» eingeschlichen. Der Künstler ist da allerdings nicht Gerhard Richter, sondern eine erfundene Figur, der Maler Karl Schwind. Warum ist der Maler denn bereit, auf seine Geliebte zu verzichten?
Nun, das Bild, das beim Unternehmer Gundlach hängt, wird ja immer wieder beschädigt. Und er muss es immer wieder reparieren oder restaurieren. Und Gundlach beschädigt es, weil er weiß, dass der Maler das nicht aushält, dass da dieses Bild, sein Bild, beschädigt ist. Und dann weiß sich der Maler keinen anderen Ausweg, als auf das bizarre Angebot von Gundlach einzugehen.
Was war denn die Grundidee? Also was hat Sie da animiert, über dieses Thema einen Roman zu schreiben?
Frau Stettler, das kann ich nicht sagen. Ich habe nicht eine Grundidee, ich habe auch kein Grundthema oder kein Grundproblem, zu dem ich mir eine Geschichte ausdenke, sondern ich spiele immer mit Geschichten und manche fügen sich dann zu einer Geschichte, die ich schreiben kann, und manche nicht. Und in die Geschichten finden die Themen, Probleme, Ideen, die mich beschäftigen, ebenso von selbst hinein, wie das Bild von selbst in die Geschichte gefunden hat.
Sie haben Schweizer Wurzeln, Ihre Mutter war Schweizerin. Was ist denn schweizerisch an Bernhard Schlink? Gibt es Spuren in Ihnen, wo Sie sagen, da bin ich nicht unbedingt Deutscher, das ist schon eher helvetischer Natur?
Alle meine Schweizer Verwandten, Großeltern, Gott, Onkel, haben einen ganz großen Gemeinsinn gehabt. Und es verstand sich, dass man Verantwortung für das Gemeinwesen hat. Und da denke ich, das ist eine Prägung, die über meine Mutter auch zu uns gekommen ist, also zu meinen Geschwistern und mir.
Und fühlen Sie sich auch ein bisschen als Schweizer?
Ich fühle mich auch ein bisschen als Schweizer, was für den Süddeutschen ja sowieso nicht so schwer ist.
Lucia Stettler im Gespräch mit dem Schriftsteller Bernhard Schlink. Sein neuer Roman heisst «Die Frau auf der Treppe». Alle Angaben zu ihm, zu seinem Buch und auch zu allen anderen Autoren, die da immer wieder besprochen werden auf SRF 1 am Sonntagnachmittag, findet ihr unter srf1.ch. Wenn euch der Bernhard Schlink interessiert, es gibt ein ausführliches Interview mit dem Bernhard Schlink am Mittwoch, nächsten Mittwoch am 10 Uhr am Morgen oder am Abend auf SRF 2 Kultur, das dann in der Sendung «Reflexe». Redaktion von dieser Stunde hatte Lucia Stettler.
Immaginavo eterno come poesie inventate, continuando a spingere la vita. Due passi nella mente è un attimo fuggente.
L'amore che riesce a superare le montagne, a volte in una lacrima diventa così grande. Il grano scopre gli occhi di un bambino. Se tu sei il mio destino, io ti sarò vicino. Sarai il mio unico amore, che non ho mai vissuto, che non ho mai avuto veramente. Due passi nella mente, poi durerà per sempre. Terra rossa, rossa come il vino.
Stringendo così forte la tua mano, con te nel mio cammino io arriverò lontano. Sarai il mio unico amore, che non ho mai vissuto, che non ho mai avuto veramente. Due passi nella mente, durerà per sempre.
sempre.
Das ist SRF 1 kurz vor der 3. Und nächsten Sonntag, da geht's im Buchzeichen um einen prominenten Gast. Respektive bei Michael Luise ist ein prominenter Gast da. Und zwar redet er mit dem österreichischen Kultautor, mit dem Wolf Haas, über sein neues Buch Brennerova. Brennerova, so würde eine Russin heissen, wenn sie den Brenner würde heiraten. Da hören wir zum Schluss vom heutigen Buchzeichen auf SRF 1 noch kurz in den neuen Brenner-Roman rein. Der Wolf Haas liest gerade selber draus. Viel Vergnügen.
Früher hat man gesagt, die Russinnen, die sind groß und muskulös wie Hammerwerfer, die arbeiten beim Straßenbau und unter den Achseln haben sie so viele Haare, dass sich noch ein Toupet für ihren Mann ausgehen würde und ein zweites für den ersten Parteisekretär. Da hat man gesagt, Russinnen sind Mannweiber und wenn sie ihren Diskus werfen, musst du in Deckung gehen, weil Kraft wie ein Traktor aus Minsk oder einer aus Krasnodar oder sogar ein Kirovet aus Leningrad. Dann hat es auf einmal geheißen, die Russinnen, das sind die dünnsten Fotomodelle, die teuersten Nutten. Da musst du als Mann schon ein Hochhaus haben, damit sich so eine überhaupt von dir scheiden lässt. Am besten mit einem Privatzoo, weil Beine wie eine Giraffe, Taille wie eine Wespe, Augen wie die Biene Meier. Darüber hat der Nikolaus nachgedacht, während er im Computer die Damen durchgeschaut hat, die einen österreichischen Mann zum Heiraten gesucht haben. Wo liegt da die Wahrheit, punkto Russinnen, und gibt es überhaupt eine Wahrheit, quasi Philosophie?
Just you and me, babe. That's what's on my mind. I'm taking no more chances with this love I found. Oh, we got it made, baby. Ooh, for the very first time. Just you and me, baby.
jumping and the jump began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple.
Elvis Presley, da auf SRF 1 mit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.